Es war, soweit wir das nachrechnen können, am 15. Februar 519 vor Christus, ein Mittwoch, nachts. Zacharja kann nicht schlafen. Mit seiner Nachtruhe ist es aus und vorbei. Er hat völlig wirre Gedanken und Träume. Er sieht Dinge vor sich, die er nicht versteht. Was soll das alles? Was passiert da? Er ahnt, irgendetwas kommt in Bewegung. Ich lese den Predigttext aus Zacharja 1, die Verse 7 bis 17. Im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius, am 24. Tag des 11. Monats, des Monats Schebat, empfing der Prophet Zacharja, der Sohn Berechas und Enkel Idos, eine Botschaft von Gott. In jener Nacht hatte ich eine Vision. Ich sah einen Mann auf einem rotbraunen Pferd reiten. Er hielt bei den Myrtensträuchern im Tal. Hinter ihm sah ich noch andere Reiter auf rotbraunen, fuchsroten und weißen Pferden. »Wer sind diese Reiter?« fragte ich den Engel, der mir dies alles zeigte. Er antwortete, »Das sollst du gleich erfahren.« Da sagte der Mann bei den Myrtensträuchern, »Diese Reiter hat Gott gesandt, um durch alle Länder der Welt zu ziehen.« Nun wandten sich die Reiter an den Engel des Herrn, der bei den Myrtensträuchern stand, und berichteten, »Wir haben die ganze Erde durchstreift. Nichts rührt sich. Alle Völker verhalten sich ruhig.« Da rief der Engel des Herrn, »Herr allmächtiger Gott, wie lange soll das noch so weitergehen? Wann endlich hast du Erbarmen mit den Menschen in Jerusalem und in den anderen Städten Judas? Schon 70 Jahre lang lastet dein Zorn auf ihnen.« Der Herr antwortete dem Engel, mit dem ich geredet hatte. Er tröstete ihn und machte ihm Mut. Dann wandte sich der Engel wieder an mich und befahl, »Verkünde den Menschen, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, ich setze mich wieder mit ganzer Kraft für Jerusalem und für den Berg Zion ein. Doch die Völker, die sich jetzt so sicher fühlen, werden meinen glühenden Zorn zu spüren bekommen. Sie sollen mein Volk auf meinen Befehl hin bestrafen, doch sie haben ihm eigenmächtig den Untergang bereitet. Ich habe Erbarmen mit Jerusalem und wende mich ihm aufs Neue zu. Mein Tempel soll wieder aufgebaut werden, ja, die ganze Stadt soll neu erstehen. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und auch das sollst du verkünden. In den Städten meines Volkes soll es an nichts fehlen. Sie werden mehr haben, als sie brauchen. Zion werde ich trösten, Jerusalem soll wieder meine Stadt sein. Mein Wort gilt, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Reiter, Myrtensträucher, ein Engel und erst Gottes Zorn, jetzt seine Güte. Nicht nur damals, Zacharja hatte seine Mühe, das zu verstehen, sondern auch mir, vielleicht ja auch euch, fällt es gar nicht so leicht zu erfassen, was es denn mit diesem Bibeltext auf sich hat. Dass etwas passiert, dass etwas in Bewegung kommt, das lässt sich erspüren. Aber was das ist, wozu es solche Visionen braucht, das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht ein bisschen Hintergrund zu der Situation, in der Zacharja steht. Das Volk Israel ist am Boden zerstört, resigniert, desillusioniert, mutlos, trostlos, zukunftslos. Knapp 70 Jahre zuvor waren sie vom babylonischen Heer überrannt worden. Jerusalem, der Tempel, die Wohnung Gottes unter ihnen, alles zerstört. Und als wäre das noch nicht genug an Niederlage, wurde die Führungsriege des Landes verschleppt. Die Rede ist vom sogenannten babylonischen Exil. Für die Israeliten war das nicht nur eine politische und gesellschaftliche Katastrophe, sondern auch ihr Glaube war in seinen Grundfesten erschüttert. Wie konnte das nur passieren? Wie konnte Gott das zulassen? Israel, das erwählte Volk Gottes, verstreut in alle Winde, zutiefst verunsichert. Man könnte dazu fügen, zermalmt von den Großmächten um sie herum. Eine absolute Traumaerfahrung für die Gemeinschaft des Volkes Israels. Die Frage nach dem Warum wurde sehr unterschiedlich beantwortet. Doch viele derer, die an Jahwe glaubten, hatten schnell ein Einsehen, was der Auslöser für das Unglück sein musste. Die Väter Israels, also die vorhergehenden Generationen, hatten Israel zugrunde gerichtet. Gott hatte ihnen Weisungen gegeben, wie das Leben gelingen kann, doch sie wollten davon nichts wissen. Zacharja 7, 8 bis 10 berichtet davon. Dort spricht Gott: Durch die Propheten schärfte ich ihnen ein, fällt gerechte Urteile, geht liebevoll und barmherzig miteinander um, die Witwen und Waisen, die Armen und die Ausländer sollt ihr nicht unterdrücken, schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Aber sie hatten vor Egoismus und Selbstherrlichkeit überhaupt kein Interesse daran, sich an diese ja durchaus sinnvollen und nachvollziehbaren Weisungen Gottes zu halten. Wenn daraufhin, nach der Deutung der damaligen jüdischen Gemeinde, der Zorn Gottes gegen Israel entbrennt, dann bringt daher nicht Gottes Willkür und Rachsucht, bringt es zum Ausdruck, sondern seine konsequente Gerechtigkeit. Man spricht im Blick auf das Alte Testament vom sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also der Mensch erntet, was er sät. Aber, und das kommt auch im heutigen Predigttext zum Ausdruck, die Konsequenz für Fehlverhalten ist nicht die trotzige Vernichtung durch einen eingeschnappten, gewaltliebenden Gott, sondern eine begrenzte, nicht endlos über Israel hereinbrechende Züchtigung, damit sie zur Besinnung kommen. So die damalige Deutung dieser geschichtlichen Ereignisse. Und diese Zeit der Züchtigung ist offensichtlich jetzt vorbei. Kyros, der Perserkönig, hatte Babylon besiegt und die Israeliten in ihr Land zurückkehren lassen. Das war allerdings auch schon 20 Jahre her. Und am Anfang gab es da einen großen Enthusiasmus, einen großen Dank und Lob Gottes und ein Mitanpacken des Wiederaufbaus. Jerusalem und der Tempel sollten in altem Glanz erstrahlen. Aber so nach und nach ist dieser Enthusiasmus eingeschlafen. Alles war mühsam und schwierig, dauerte zu lang und die umliegenden Völker, die waren auch alles andere als begeistert von diesem Wiederaufbauwille Israels. So hatte die Gewalt und Streit doch nicht so recht ein Ende gefunden. Darius der Erste saß nun auf dem Thron der Perser und er herrschte durch harte Hand und Unterdrückung. Israel blieb im Grunde genommen ein Vasallenstaat, winzig und wehrlos, ja geradezu lächerlich im Vergleich zu seinen gewaltigen Nachbarn. Es war zwar Stille und Ruhe, aber mit Frieden hatte das nichts zu tun. Daher also diese ganze Resignation und Mutlosigkeit. Doch jetzt kommt etwas in Bewegung. Zacharja, schon sein Name bedeutet im Althebräisch, Jahwe gedenkt. Der erlebt, dass Gott gedenkt und eingreift. Jetzt scheint doch tatsächlich etwas zu passieren und sich etwas zu verändern. Gott durchbricht Stille und Dunkelheit der Nacht. Und das sogar wörtlich. Zacharja ist auf einmal hellwach, obwohl es nachts ist. Kein Wunder bei dem, was er da vor sich sieht. Gott kommt in Bewegung. Er ist plötzlich nicht mehr fern, sondern er ist ganz nah. Die Myrtensträucher, von denen die Rede ist, symbolisieren das Feierliche und das Göttliche. So hat man das damals verstanden. Die Reiter auf unterschiedlichen Rössern stehen für Gottes Kundschafter in allen damals bekannten Kontinenten. Gott ist nicht egal, was auf der Erde vor sich geht. Und er lässt sich bewegen von Leid und Klage. Sein Zorn entbrennt gegen Gewaltherrschaften, gegen Unrecht und Unterdrückung. Gottes Zorn, das bedeutet, er will es mit Herz und Seele anders haben, als er es vor sich sieht. So ist Gottes Zorn immer als ein Wille zur Gerechtigkeit zu verstehen und nicht als Willkür. Sicher sind diese Bilder und auch manche der Gottesvorstellungen dieser alten Schriften etwas befremdlich. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich so umschaue in der Welt, dann sehne ich mich auch danach, dass Gott eingreift. Dabei geht es nicht um willkürliche Gewalt gegen uns als Menschheit. Im Gegenteil, Gewalt und Streit und Feindschaft, das ist ja gerade unser Untergang. Das merken wir ja miteinander. Ich glaube, es ist ein furchtbarer Irrglaube, der die ganze Welt prägt, dass wir durch Gewalt oder durch uns gegenseitig anschreien oder irgendwas, dass wir da eine Lösung miteinander finden. Ja, dass sich durch so etwas Erlösung finden lässt. Im starken Gegensatz dazu heißt es in Sacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und Halleluja, der Messias kommt nicht auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel. Sacharja 9, Vers 9. Wie anders ist doch das Reich Gottes im Gegensatz zu den weltlichen Reichen und Herrschaften, die wir so kennen. Gott sei Dank. Und dieses Reich kommt. Ja, mit Gott kommt etwas in Bewegung. Er selbst kommt in Bewegung und seine Bewegung geht hin zu den Menschen, gestern wie heute. Er will bei den Menschen wohnen. Der Tempel ist im Alten Testament die Wohnung Gottes bei den Menschen. Wenn der Tempel also wieder aufgebaut ist, dann ist Gott seinem Volk nicht mehr fern, sondern nah. Und wo der Herr nah ist, da ist Leben und das im Überfluss. Da ist Trost und Rettung aus Leid und Not. Da ist Heil und Heilung und Versöhnung mit Gott und unter uns Menschen. Unglaublich. Die Bilder von Zion und dem neuen Jerusalem stehen in der ganzen Bibel für durch und durch gelingendes Leben in all seinen Verhältnissen, vor allen Dingen im Verhältnis zu Gott. Was für eine Verheißung. Das ist wirklich ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Und siehe da, frohe Botschaft ist es auch schon bei Sacharja. Gott begegnet Sacharja in seinen nächtlichen Eindrücken nicht, damit dieser schlicht zur Kenntnis nimmt, was Gott vorhat, sondern damit er anfängt, auf Gott zu hoffen. Ohne die Hoffnung verfällt der Glaube. Er wird erst zum Kleinglauben, läuft so nebenher, dann zum Totenglauben. Wer keine Hoffnung hat, der resigniert, erstarrt, kapituliert vor den Gegebenheiten des Lebens. Aber Hoffnung bringt in Bewegung. So soll Sacharja diese lebendig machende Hoffnung nicht für sich behalten, sondern er soll sich bewegen und dem ganzen Volk Israel verkünden, dass Gott kommt und sein Reich baut, damit auch sie Hoffnung schöpfen. Hoffnung nämlich, dass etwas in Bewegung kommt, dass etwas passiert, dass sich etwas ändert. Hoffnung auf Gott, dass er kommt in Güte und Barmherzigkeit und Rettung. Dass er kommt und Heil bringt und Heilung und Menschen seine Herrlichkeit zuteil werden lässt. Die Hoffnung darauf, die äußert sich nicht in Passivität, in zurückgelehntem Warten darauf, dass Gott sein Ding machen wird, sondern sie ist, wie gesagt, eine lebendig machende Hoffnung. Durch Gottes Bewegung kommt im Menschen etwas in Bewegung. Die Zurückkehrenden aus Babylon schöpfen doch tatsächlich Mut und bauen den Tempel wieder auf, allem Widerstand zum Trotz. Und darüber hinaus besinnen sie sich durch die Hoffnung, dass Gott nicht mehr zornig, sondern barmherzig ist und nehmen seine Weisung der Gerechtigkeit und Liebe an und verhalten sich dementsprechend gegenüber anderen Menschen. Gottes Hoffnung bringt in Bewegung, auch in herausfordernden Zeiten. Liebe Christinnen und Christen, genau so eine Hoffnung haben auch wir. Eine Hoffnung auf Gott, der kommt und etwas in Bewegung bringt. auch mitten in Resignation und Mutlosigkeit, sogar mitten in Gewalt und Streit und Feindschaft und sonst was. Gott baut sein Reich unter uns auf und kommt uns nahe, komme was wolle. In Jesus Christus geht diese Verheißung über das Volk Israel hinaus an alle Menschen. Und mehr noch, in Jesus Christus ist selbst der ärgste Feind aller Hoffnungen geschlagen, der Tod. Die Totenstille, in der alles endgültig erstarrt, ist im Sieg verschlungen, so heißt es im Neuen Testament. In Christus ist unsere Hoffnung, dass nicht einmal der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben. Und wenn dieses ultimativ Hoffnungslose, nämlich der Tod, überwunden ist, ja, was kann sich dann Gott und seiner Güte und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit entgegenstellen? Dabei hoffen wir aber nicht auf ein fernes Himmelreich, mit dem wir uns vertrösten, sondern das Reich Gottes, das steht nach wie vor, trotz aller Resignation, unmittelbar bevor. Ja, es hat sogar schon begonnen. Mitten in unserer Geschichte, mitten in unserer Welt, im Fleisch, in irdenen Gefäßen hat es begonnen. Es ist jetzt schon da, auch in diesen Zeiten. Und es wird sich durchsetzen durch die Geschichte hindurch in die Ewigkeit. Lasst uns in dieser Hoffnung auf den kommenden guten Gott in Bewegung kommen, guter Dinge sein, mit anpacken, als Mitarbeitende an dem Werk, das Gott tut. In den Städten meines Volkes soll es an nichts fehlen. Sie werden mehr haben, als sie brauchen. Zion werde ich trösten. Jerusalem soll wieder meine Stadt sein. Mein Wort gilt, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Was für eine Hoffnung haben wir in ihm. Amen.